ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Mr. Blobby vs. Take That. Und nicht nur das, sondern ich darf auch unsere heutige Krankheitsvertretung vorstellen, unseren Too Many Tabs-Produzenten Robin Drömer.
Mein Name ist Robin Drömer und ich schließe heute meine Tabs zu Elmer McCurdy.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Too Many Tabs hier in der ARD Audiothek. Und ihr werdet euch gerade schon beim Intro gedacht haben, was geht denn hier ab? Wo ist denn die engelsgleiche Stimme von unserer geliebten Caro Worps, für die ich so gerne jeden Monat meine Rundfunkgebühren zahle? Ja. Wir haben leider eine Situation, genau. Caro und ich sind ja gerade auf Tour durch ganz Deutschland und jetzt ist es so, dass Caro leider ab der Hälfte der Tour wirklich krank geworden ist und zwar so stark, dass sie gerade gar nicht mehr aus dem Bett kommt und unser einziger Aufnahmetag, wo wir jetzt eine neue Folge aufnehmen können, liegt jetzt zwischen diesen Auftrittsterminen. Heute, unser Aufnahmetag ist der Mittwoch, der 25. September. Wir haben noch ein paar Auftritte vor uns, also wenn die Folge erscheint, sind die bereits vorbei, aber wir müssen jetzt leider dafür sorgen, dass Caro sich schont, um noch die weiteren Auftritte absolvieren zu können. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, weil ja trotzdem noch jede Woche Tabs geschlossen werden müssen, dass wir schnell umdisponieren. Und deshalb sitze ich jetzt hier im Studio in Berlin, wo wir morgen unseren Auftritt haben, mit unserem Too Many Tabs Produzenten Robin Drömer. Den kennt ihr bereits aus dem Abspann, wenn Caro immer so schön sagt, Robin Drömer. Ja, erst seit der ersten Folge im Hintergrund bei Too Many Tabs tätig. Deswegen haben wir uns gedacht, so kurz vor unserer 100. Folge können wir mal so eine kleine Making-of-Folge machen und Robin hiermit in unseren Podcast holen und wir machen jetzt quasi hier so eine Live-Redaktionskonferenz. Hallo Robin, willkommen.
Hi Miguel, hallo. Ich freue mich so endlich mal vor dem Mikro sein zu dürfen.
Ja wirklich, du willst heute mal richtig Airtime abgreifen.
Aber oder? Hallo, aber hallo.
Wir kennen uns ja natürlich jetzt schon seit 2 Jahren, weil wir da zusammen Too Many Tabs machen und wir sind jede Woche zusammen in den Meetings und besprechen unsere Themen. Da gibst du dann immer so deinen Senf dazu, ob das Thema jetzt gut ist oder nicht, sagst mal, okay, wie du die Sachlage einschätzt und so weiter und so fort. Hast du denn jetzt innerhalb der letzten 100 Folgen das Gefühl gehabt, okay, eine Sache hätte man irgendwie besser bleiben lassen sollen oder so?
Nein, nein.
Nein, natürlich. Musst du jetzt ja auch höflich sein.
Ja, genau, ich komme hier rein und roaste das ja, Ding wirklich. Komplett.
Ich frag mal höflich, was war denn so dein Highlight? Was war denn so das Beste in 100 Folgen?
Ich glaube, es ist ein Highlight von vielen Leuten, aber für mich war auf jeden Fall der Tab über den totgekitzelten Elefanten.
Ja.
So ein Highlight. Ich habe wirklich das nochmal gehört bei der Autofahrt. Diese Folge habe ich wirklich mehrfach gehört mit verschiedenen Leuten. Immer wieder Tränen in den Augen gehabt.
Da träume ich manchmal tatsächlich von. Ich habe schon mal von dem Elefanten, dem totgekitzelten, geträumt. Ja, und dann ist es ja immer sehr interessant, wenn wir in unseren Meetings sind und unsere Themen pitchen, dass wir die möglichst so pitchen, dass der jeweils andere noch nicht zu viel mitbekommt. Also da sagt man dann meistens so 2, 3 Sätze nur zu. Können wir ja vielleicht hier auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ja, ich habe da einen totgekitzelten Elefant und wir hatten das auch schon mal, dass jemand das Meeting verlassen musste bei der Harry Potter-Folge,
genau.
Weil wir eine Überraschung machen wollten für Caro, die ja jetzt heute leider krank ist. Aber wir waren natürlich jetzt trotzdem schon so ein paar Tage auf Tour, auch erste Too Many Tabs Tour, guck mal.
Ich war ja leider noch nicht da, aber ich kann morgen dabei sein in Berlin, also freue mich mega. Also sag du doch nochmal, wie war es jetzt so? Ihr habt schon 3-mal gespielt.
Ja, wir haben 3 Auftritte gehabt. Einmal die Premiere in Frankfurt, dann am nächsten Tag waren wir in München in einer Location, die hieß Schlachthaus und dann im Theater von Stuttgart. Also wir haben quasi alles schon mal die ganze Klaviatur durchgespielt, weil das Schlachthaus war so ein bisschen altbayerische Bierbank-Garnitur-Atmosphäre. Da war übrigens auch das WLAN-Passwort der Location, war Schweinebraten. Und dann so eine Zahl hinten dran.
Schweinebraten 89.
Genau, so in etwa. Also heißt nicht nur Schlachthof, sondern ist auch tatsächlich direkt gegenüber eines echten Schlachthofs, wo als wir angekommen sind, sind auch so Schweine angekommen, die auch ihren Auftritt heute noch hatten. Und die hat man dann so quietschen hören, als wir uns gerade fertig
hast
gemacht
haben.
Hast
du gerade gesagt, die auch noch ihren Auftritt hatten?
Ja, wir hatten ähnliche Dispo an dem Tag. Ähnliche Ankunftszeit.
No business like showbiz, ne?
Genau, es ist ein hartes Business. Haifischbecken. Ja, ich möchte auch wissen, was du, Caro, in Tee getan hast, dass du heute hier moderieren kannst. Apropos Haifischbecken.
Ja,
hast du
ja,
immer
ja.
So mit so einem Brecheisen die Beine gebrochen. Wie
jetzt
so kommt
raus, endlich mal ein Tab.
Genau, wie so EiskunstläuferInnen. Ja, das absolute Highlight war eigentlich die Premiere in der Butch Cup Frankfurt, weil da ist uns der Beamer-Zitat von den TechnikerInnen vor Ort abgerauscht.
Nein.
Da war... Ja, du warst ja nicht da. Wir haben unsere Eröffnungsnummer gemacht und sind auf die Bühne gekommen und unser ganzes Programm ist ja quasi mit den Tabs, wo unsere Belege drauf sind, ist ja eine PowerPoint-Präsentation, die wir über einen Beamer abfeuern müssen. Und der ist wirklich innerhalb der ersten 10 Minuten, also bevor wir auch nur einen Tab geöffnet hatten, ist der Beamer kaputt gegangen von der Location. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich irgendwas Falsches gedrückt hatte, weil ich so ein Technik-Noob bin. Ich habe da diesen Klicker auf der Bühne und laufe da so rum und feuer dann die PowerPoint ab, wie Tim Cook bei so einer Apple-Präsentation. Ich dachte, ich habe was Falsches gedrückt, sodass quasi alles kaputt gegangen ist, aber es stellte sich dann heraus, wurde uns dann in der Pause gesagt, dass tatsächlich die Location schuld war, also die Butch Cup.
Natürlich. Wollen
wir jetzt den auch nochmal unter den Bus werfen?
Natürlich.
Die hat tatsächlich einfach einen kaputten Beamer gehabt und der ist wirklich 10 Minuten nach Auftritt, Start kaputt gegangen und dann haben wir eine halbe Stunde lang improvisiert und Caro und ich haben einfach so geredet und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum sie jetzt krank ist. Es ist wirklich eigentlich so alles schiefgegangen, was so schiefgehen kann bei so einer Premiere. Es hat sich angefühlt wie in so einem Traum, den man hat, so kurz vor einem Auftritt oder vielleicht Leute, die so noch in der Schule sind, Referate halten müssen oder sowas, kennen das auch, dass man so in der Nacht vor so Auftritten dann ja nochmal so schweißgebadet aufwacht.
Zum Glück war es der erste Auftritt.
Das war eine sehr nervenaufreibende Situation, aber die Leute waren sehr lieb und haben mitgeklatscht und haben, glaube ich, also das Publikum hat gespürt, dass jetzt die Stimmung auch von ihnen ein bisschen abhängt, dass es jetzt nicht absacken darf und waren sehr gnädig mit uns und haben über alles gelacht und geklatscht, was wir so dahin improvisiert haben und ich hab den Eindruck, dass die so ein bisschen gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt 20 Sekunden lang applaudieren, können die sich was Neues überlegen, was sie gleich erzählen.
Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass du durchgezogen hast. Das passt auch zu der Geschichte, die ich jetzt mitgebracht habe.
Du hast heute auch Tabs dabei. Du bist
ja, natürlich
habe
ich auch
im
einen
Hintergrund.
Tab dabei. Ich muss sonst immer nur eure Tabs abhören und sie mit euch vorbereiten. Übrigens, ich freue mich dann immer, euch zu sehen in der Redaktionskonferenz, weil ich höre das ja ab und höre das auf einer höheren Geschwindigkeit ab und gewöhne mich so total an diesen Speed, so wie ihr sprecht. Und dann treffen wir uns dann nicht, oh, meine Güte, zum Glück sind die so entspannt. Sondern jetzt, hallo.
Aber ich kann dir sagen, als der Beamer abgerauscht ist, haben wir auch auf doppelter Geschwindigkeit geredet, weil wir so aufgeregt waren dann plötzlich. Obwohl man doppelt so viel Zeit hat, haben wir ganz schnell geredet.
Eigentlich andersrum,
eher Piano machen. Naja gut, okay, also du hast heute einen Tab dabei, das erste Mal Premiere. Da freue ich mich total drauf. Also wenn du dich gut anstrengst und gut bist, dann kannst du unser neuer Elton werden.
Ich habe die Geschichte von Elma McCurdy dabei. Die habe ich erst vor kurzem selbst gehört auf einer Geburtstagsfeier. Und es war mal wieder so ein Moment, wo ich dachte, okay, die bringe ich mit in die Redaktionskonferenz von Too Many Tabs. Oder, wie es so läuft, einfach direkt mit in den Podcast.
Ja, heute ist deine Chance.
Ja, heute ist meine Chance. Ist ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch. Ne?
Ja, obwohl du unser Chef bist eigentlich.
Ja, no pressure.
Ja, genau.
Nee, ist eine Geschichte, die spielt an der Ostküste der USA, musst dir vorstellen, 1880. Elma McCurdy wurde da geboren, da war der Wilde Westen gerade vorbei oder noch so aktiv, also war eine wilde Zeit da, auch wenn er an der Ostküste geboren wurde, ist er ziemlich schnell auch weiter nach Westen gegangen, so nach Kansas und so, und es hat so ein richtiges, ja, so ein Leben geführt, wie es vielleicht viele Leute da geführt haben, so ein bisschen sehr in Armut gewesen, Klempner gewesen, früh in eine Alkoholsucht gefallen, dann zur Armee gegangen.
Okay.
Und also ist jetzt bis hierhin keine Happy Story, aber
Es sind viele Downer dabei. Aber es findet quasi im Wilden Westen statt.
Genau, also, und da war, glaube ich, vieles down. Also im Wilden Westen, das wird so glorifiziert, aber da war vieles gar nicht so geil. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann zur Armee gegangen, hat auch nicht so lange gehalten wegen seiner Alkoholsucht, aber er hat da was Wertvolles gelernt, nämlich wie man mit Nitroglycerin umgeht.
Und dann hat er sich gedacht, was ist das denn genau?
Das ist ein Sprengstoff.
Ah, okay.
Genau. Und dann hat er sich gedacht, oh, was kann ich damit machen? Vielleicht werde ich Räuber. Und so richtig geil, Wildwest, Zugräuber. Und hat sich überlegt, okay, wir rauben jetzt einfach so ein paar Züge aus und werden reich, hat sich ein paar Leute zusammen gecastet und hat mit denen einen Zug angehalten, von dem er dachte, da sind $400,000 drin. Umgerechnet zu heute wären das viele Millionen.
Woher wusste
Wert her.
Er das?
Das hat er irgendwo aufgeschnappt.
Gerücht, Gossip, Wilder Westen Gossip einfach.
Klassisch so ein Flugblatt oder so.
Ja.
Aber hat auch nicht gestimmt, so, ne, war eine Fehlinformation und da drin war überhaupt kein Geld und er ist dann halt reingegangen, so gesagt, hey Leute, Hände hoch, wo ist das Geld, war nicht da, also hat er den Leuten irgendwie $46 abgepresst und eine Zeitung hat dann später darüber berichtet, als der kleinste Zugraub der Geschichte.
Ein Mini-Zugraub.
Ja genau, ein Zugräubchen.
Ein Räubchen, ja.
Und das wollte er dann nicht auf sich sitzen lassen, hat es nochmal probiert, da war dann auch wirklich ein Safe, den hat er in die Luft gejagt mit seinem Nitroglycerinwissen. Dabei sind alle Münzen, die da drin waren, geschmolzen, also konnte er das ganze Silber nicht mehr verwenden, ist mit dem Tresor irgendwie zusammengeschmolzen, ist nur mit ein bisschen Whisky abgezogen und zwar halt ein krasser Fail für ihn.
Ja.
Hat sich am Whisky gütlich getan und die Polizei hat seine Fährte aufgenommen. Es gab ein Shootout, ein Feuergefecht und er ist dabei getroffen worden und gestorben.
Oh. So. Ist hier der Tap jetzt bereits vorbei, weil das Leben endet?
Ich muss das noch ein bisschen üben mit den Taps.
Ja. Also okay, dann gehen wir mal rüber meine.
Ja.
Also ich nehme
an,
da passiert jetzt noch was nach dem Tod.
Genau, eigentlich kann man sagen, hier fängt die Geschichte eigentlich erst richtig an. Ne?
Ah, dramaturgisch sehr gut, also die Geschichte fängt bei dem Tod an.
Ganz genau, wow. Da beginnt die Geschichte erst. Er wurde dann nämlich im Leichenhaus einbalsamiert, mit Arsen haltbar gemacht.
Aber warum? Weil er eine besondere Person war? Oder?
Nee, aber die haben schon gedacht, es dauert immer ein bisschen, bis die Leute abgeholt werden im Wilden Westen, wenn man nicht weiß, wer die Verwandten sind. Und um den noch zu erhalten, nutzt man Arsen, dann bleiben die ultra lange haltbar, die Leichen.
Stinkt das dann auch nicht oder stinkt das trotzdem, weißt du das?
Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen, dass der Einbalsamierer den dann auch in seinem Haus aufbewahrt hat. Also entweder war der an den Geruch gewöhnt, so,
ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das stinkt.
Weil das habe ich mich schon gefragt bei unserem Mumien-Auswickelparty-Tab von vor ein paar Wochen, ob das nicht gestunken haben muss, wenn sie auf diesen Privatpartys diese Mumien ausgewickelt haben.
Ich glaube schon, ganz
Aber ehrlich. Der hat quasi dann diese einbalsamierte Wilder Westen-Räuberchen-Leiche in seiner privaten Wohnung aufbewahrt.
Genau, der hat halt im Leichenhaus auch gewohnt. So, damals hatte man nicht so viel Space, glaube ich. Dann kam aber niemand, um den abzuholen. Und dann hat der Einbalsamierer gesagt, okay, ich habe das jetzt aber schon gemacht, so. Ich begrabe den nicht, bis ich irgendwie mein Geld wieder drin habe. Und was hat man im Wilden Westen dann gemacht? Ich mache eine Attraktion daraus.
Ja, so ein Jahrmarktattraktion.
Genau, so eine Jahrmarktattraktion.
Diese gesagt, Freakshow, aber mit Toten.
Genau, mit Toten.
Gunther von Hagens Vorgänger, meinst du so?
Ganz genau. Er hat gesagt, kommt einfach ins Leichenhaus. Ich habe den krassesten Outlaw, den Oklahoma Outlaw, den einbalsamierten Banditen hier bei mir.
Nein.
Wenn ihr den sehen wollt, müsst ihr ein bisschen Geld zahlen, könnt ihr reinkommen und euch den anschauen. Und die Leute sind tatsächlich in Scharen dahin geströmt und haben dem, weil man das halt so macht, so keine Ahnung, wie am Kaugummiautomaten, muss ja auch Geld einwerfen, haben die halt auch an der Leiche das Geld eingeworfen im Mund.
Nein.
So die Münzen reingesteckt in den Mund.
Also man muss sich das wirklich dann so vorstellen, also es ist ein Jahrmarkt in der Stadt oder war das einfach so eine
Nee, das war im Leichenhaus.
Das war einfach, im Leichenhaus?
Ja, der wollte sein Leichenhaus so ein bisschen so wie eine Werbe, weißt du, wie diese Figuren, die so wackeln heutzutage aus Luft, die so aufgepumpt
werden. Ja, so ein Winkarm.
Werden. Genau, da war halt eine Leiche ausgestellt von einem Banditen. Und ich glaube, man hat damals schon viel über Banditen gehört und man konnte die aber nicht sehen, weil die waren ja krass gefährlich. Also hat man sich gedacht, oh, jetzt kann ich mal einen echten Banditen sehen.
Einen alten toten Banditen.
Ja, genau. Und das ist sicher.
Und einen sehr schlechten Banditen.
Ja, auch das hat er, glaube ich, nicht gesagt. Der wurde nach dem Tod nochmal so richtig hochgejatzt in dem, was er getan hat. Der hat ja nichts geleistet als Bandit.
Also der musste quasi gefährlich wirken, damit die Leute da hinkommen, um sich den mal von der Nähe aus angucken zu wollen, weil sie sonst Angst hatten vor Banditen.
Genau.
Ja, das ist ein smarter Marketing-Trick.
Total, total. Hat richtig gut funktioniert. Ich habe mich gefragt, wie er dann die Münzen da, hat er die dann da wieder rausgeholt aus dem Mund oder so?
Und wie viele passen rein?
Ja, ich hab das echt nicht gezählt. Oder fallen die dann nicht in den Magen irgendwann rein? Egal, ich will da nicht zu tief reingehen.
Wie so eine Spardose,
ja,
eine Real-Life-Spardose.
Oh Mann, das ist so dark, ey, sorry. Auf jeden Fall kam dann irgendwann ein Mann und hat gesagt, genau das, was ich gerade gesagt habe. Hey, was macht ihr denn da? Ist es euer Ernst? Ist es mein Bruder? Ihr könnt doch nicht Geldmünzen in meinen Bruder reinwerfen und den wie hier so eine Freakshow ausstellen.
Ja.
Das geht wirklich nicht. Und es waren zwei Leute, die haben gesagt, es ist unser kleiner Bruder, geht wirklich nicht. Wir nehmen den jetzt mit und geben dem ein angemessenes Begräbnis. Und dann haben die Leute gesagt, oh ja, sorry, tut uns leid. Und auch so die Regierung da, die Kreisregierung, hat gesagt, oh ja, ups, haben wir gar nicht so drüber nachgedacht, nehmt den mit. Und die haben den mitgenommen. Aber es waren natürlich nicht seine Brüder, sondern es waren zwei Leute, die selber eine Jahrmarkt-Freakshow hatten.
Ah, okay, die haben quasi noch mehr Geld gewittert.
Genau.
Und haben
die wollten
den abgeluchst.
Ja, genau.
Einmal kurze Zwischenfrage, wo hast du diese ganze Geschichte ausgegraben? Also dir wurde es auf einer Party erzählt?
Wurde auf einer Party erzählt in der Kurzversion und dann habe ich einfach nochmal geguckt und es gibt eine BBC-Documentary dazu.
Ah, okay.
Und es gibt auch einen längeren Wikipedia-Artikel mit vielen Verweisen. Da bin ich dann nochmal ins Rabbit Hole eingestiegen heute Morgen.
Crazy.
Weil das Verrückte daran ist, dass die den dann halt wirklich ausgebeutet haben. Die Leute sind gekommen und haben sich den Oklahoma Outlaw angeschaut. Und irgendwann kam jemand anderes und hat gesagt, ey, kann ich dir den abkaufen? So, will den für meine Show haben. Und haben gesagt, ja, okay, der hat jetzt so seine Zeit bei uns getan, kannst ihn gerne haben. Und haben den halt an eine andere Freakshow verkauft. Und die haben den wieder an eine andere Freakshow verkauft. Und so ging es ziemlich lange weiter. Also der ist schon am Anfang des 20. Jahrhunderts gestorben. In den 30er Jahren wurde er dann von irgendeinem Regisseur gekauft, der gesagt hat, okay, ich mache hier so einen Film über Drogenmissbrauch, so einen Aufklärungsfilm, mhm, und ich brauche jemanden, der sozusagen jemanden darstellt, was passiert, wenn man zu viele Drogen nimmt. Also haben sie auch dafür den Edward McCurdy genommen.
Also der ist noch sehr gut rumgekommen nach seinem Tod.
Der ist komplett durch die USA gereist, so. War dann auch
Route 66, so richtig schön, mal alles mitgenommen, aber halt tot.
Ja, aber halt tot, so. Ne? Das ist so, der hatte so ein echt wirklich kurzes Leben, ist in seinen 20ern ja auch gestorben. Und dann aber das Afterlife war super lange von diesem, ja, mumifizierten Menschen dann ja auch irgendwann. Mhm. Das Krasse war halt, dass im Lauf dieses immer weiter Verkaufens irgendwann die Leute vergessen haben, dass es sich dabei um einen wirklichen Menschen handelt.
Ah, sie dachten dann irgendwann, es wäre einfach eine Attraktion, eine Puppe oder was auch immer.
Die Leute sind davon ausgegangen, es ist eine Wachsfigur. Die haben gedacht, okay, so eine super realistische Wachsfigur. Manche Leute haben gesagt, ah, die ist nicht so gelungen, weil die sieht ein bisschen zu gruselig aus und so. Die wollen wir gar nicht mehr benutzen. Ein, zwei Finger waren, glaube ich, schon abgebrochen.
Auch
wie
im Panoptikum in Hamburg.
Ja,
sehen die
genau.
Auch so falsch aus alle.
Das war einfach wahrscheinlich schon so verzerrt, dass sie gesagt haben, okay, das kann nicht echt sein. Das ist eine Wachsfigur. Und niemand wusste mehr, wer das war. Und dann noch in den 70er Jahren, 1976, da war der gerade in irgendeinem Freizeitpark, so im Wachsfigurenkabinett tatsächlich, ausgestellt, aber als Wachsfigur, wurde ein Film gedreht und irgendjemand von der Crew ist dagegen gekommen und dann ist halt ein Arm abgefallen und die haben gesehen, da ist ja ein Knochen drin in dieser Wachsfigur.
Es muss eine echte Person sein.
Genau, es muss eine echte Person sein.
Das haben die da dann erst rausgefunden?
Also was, 100 Jahre nach seiner Geburt ist irgendjemandem ist ja aufgefallen, geil, dass da gerade krass die ganze Zeit mit eine Leiche rumtransportiert
über
wird.
Über 100 Jahre, sagst du?
Ja, also 100 Jahre nach seiner Geburt, aber 70 ja, Jahre nach seinem Tod. So.
Oh, das ist ja super ekelhaft.
Super ekelhaft. Und dann haben die den natürlich forensisch untersucht und konnten dann feststellen, dass es Edward McCurdy war, weil die war natürlich ganz anders aus als früher nach der langen Zeit, weil halt im Mund noch ein paar Münzen gefunden wurden.
Ja, voll. Schon mit einer nicht mehr gültigen Währung wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Und aus einer bestimmten Region, wo du sagst, okay, wie kann das sein? Und so konnten sie die Geschichte zurückverfolgen. Und es ist schon geil, weil es so in Hollywood ist und Showbusiness.
Ja.
Und es ist irgendwie eine verrückte und tragische Geschichte von jemandem, der hat natürlich im Leben, wollte niemand was mit dem zu tun haben. Und ab dem Moment aber, wo er dann tot und ausgestopft da steht, war ein Star. Und alle wollten das wissen. Und so metaphermäßig, dass er so die ganze Zeit Münzen in dein totes Maul gestopft werden, fand ich das auch irgendwie ganz geil.
Ja.
Naja, was soll ich sagen, der letzte Turn, der mich dann wirklich überzeugt hat, die Geschichte mitzubringen, ist, Off-Broadway 2024 gab es dieses Jahr die Premiere des Musicals.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Warte, muss ich nochmal sagen, Dead Outlaw heißt das Musical. Schau es mal nach.
Ich guck mal, ich öffne mal direkt live hier einen Tab.
Ja, gibt's auch ein Video zu, habe ich auch mal reingeschaut. Klang auch echt ganz gut so. Also richtig.
Wollen wir mal reinhören?
Unbedingt.
I want to tell you the true story of the dead outlaw, Elmer McCurdy.
All right, boys. Let's go rob that train.
Ist halt auch so geil Ami-mäßig.
Ja,
so.
Jetzt ein Musical.
Richtig Musical und richtig so eine Heist. So, die Leute sind hinter dem Geld her.
Your mama's dead. Your daddy's dead. Your brother's dead. And so are you.
Ja, Hammer.
Ja.
Also es hat mich gecatcht.
Your brother's dead, your mommy's dead and so are you. Ist so die Quintessenz von dieser ganzen Geschichte. Aber es ist halt, entertaint heute noch die Leute in Hollywood. Ne? Und hat auch wirklich viele Preise gewonnen, dieses Musical. Ich dachte, ey, wenn das kein Tap ist für Too Many Taps, dann weiß ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Dann danke dir. Wenn du sagst, du bist durch, dann würden wir mal in meine Taps gehen. Oder hast du noch eine Info zum Dranhängen?
Vielleicht in die Richtung, dass es ein kleiner Wink mit dem Zaunfall ist. Die Tour ziehen wir auf jeden Fall durch. Auch noch ein bisschen länger.
Ja.
Egal, was passiert.
Und ihr könnt uns dann, wenn ihr uns bei der Tour noch seht, könnt ihr uns dann immer so Münzen ins Maul werfen.
Ja, genau.
Dann machen wir dann so das Maul auf. Ah, okay. Ja, bevor ich jetzt hier in meine Tabs einstarte, Robin, hätte ich gerne mal, dass du hier live ein Tab öffnest und google mal bitte Mr. Blobby. Mr. Blobby. Das könnt
Mr. Blobby.
Mr. Blobby. Das könnt ihr zu Hause auch gerne alle mal machen. Guckt mal diese Figur an. Das ist eine Fernsehfigur, die in Deutschland keiner kennt. Und in den USA auch nicht. Es ist nämlich eine Figur aus Großbritannien mit dem Namen Mr. Blobby. Und ihr hört jetzt schon an der Reaktion von Robin.
Was?
Hast du die schon mal gesehen?
Nein, habe ich noch nie gesehen. Also ich sehe hier so ein es ist eine Figur von einem Männchen schon und das ist ein Maskottchen, auch wo jemand drinsteckt. Es ist rosa Fleisch-Hautfarben, wie so ein Finger, aber dann mit gelben Punkten.
Genau, und gelbe Punkte auf dem Körper.
Auf dem Körper drauf und einem so verrückten, sehr zahnvollen Lachen.
Eine knallbunte Fliege und halt ein Gesicht, was so ein bisschen an so einen gruseligen, bösen Clown erinnert.
Genau.
Mit Zähnen.
Mit Zähnen, das macht es halt so, aber nur Unterzähne.
Ja, genau, also das ist die Figur Mr. Blobby und zudem habe ich heute ein paar Tabs mitgebracht. Nicht nur, weil er in Deutschland eben völlig unbekannt ist, das habe ich gerade schon gesagt, sondern auch eigentlich, der ist überall unbekannt, außer in Großbritannien. Da ist Mr. Blobby nämlich in den 90er Jahren ein Megastar gewesen und zwar so groß, dass wenn man seinen Namen googelt, auf YouTube Videos auftauchen, wo man so US-AmerikanerInnen sieht, die auf Mr. Blobby Videos reagieren und eben genau die Reaktion haben, die du auch gerade hattest, nämlich was ist denn das für eine creepy Figur? Ist das für Erwachsene? Ist das für Kinder? Das ist irgendwie überhaupt nicht ersichtlich, wenn man einfach nur diese Figur sich anguckt. Ich bin auf diese Figur aufmerksam geworden durch eine Erwähnung im Podcast Popkultur. Den habe ich letzte oder vorletzte Woche schon mal in unserer Bernd das Brot-Folge erwähnt. Die beschäftigen sich regelmäßig mit Handpuppen und da haben die den kurz angeteased, also keine ganze Folge gewidmet. Dann habe ich angefangen, diese Figur mir zu quasi zu erschließen, woher die kommt und wohin die geht und wo die abgeblieben ist und es stellte sich wirklich heraus, dass hinter Mr. Blobby eine sehr, sehr lustige Geschichte steckt. Erstmal zu der Origin-Story. Übrigens habe ich mir auch eine Spardose gekauft, die aussieht wie Mr. Blobby auf eBay noch, als ich in meinem nächtlichen Rechercherausch, als ich ganz viele Tabs eben zu Mr. Blobby auf hatte. Die Entstehung ist auch schon an sich komplett wild, weil Mr. Blobby überhaupt kein geplanter Erfolg war. Mr. Blobby wurde erfunden und ist dann aus Versehen berühmt geworden, weil er nämlich erfunden wurde für eine kleine Rubrik innerhalb einer Late-Night-Show der BBC, die hieß Noel's House Party. Und innerhalb dieser Sendung gab es ja so eine versteckte Kamerarubrik, wo so getan wurde, als gäbe es eine Kindersendung mit dem Namen Mr. Blobby. Und da wurden dann so echte Prominente irgendwie reingeprankt, die dann dachten, sie sind in der Kindersendung zu Gast. Und dann kam Mr. Blobby rein und hat eben alles zerstört und kaputt gemacht und ist dann also sein einziges Ding. Er sagt immer Mr. Blobby, Mr. Blobby, Mr. Blobby und fällt dann durch die ganze Kulisse und macht Sachen kaputt. Hier habe ich mal einen Clip mitgebracht aus dem Jahr 1992, wo der Rugby-Spieler Will Carling Mr. Blobby beibringen möchte, wie man einen Ball fängt. Und dann wird revealed, wer tatsächlich unter dem Kostüm steckt, nämlich der Host der Sendung.
Blobby Blob
Jupiter. And I'm running for the line.
Also er hat jetzt gerade einmal alles abgerissen. Einfach.
Blobby Blob.
So, hier ist der Reveal. Ah, okay, es ist der Host der Sendung und gar keine echte Kindersendung. Also so, so eine Sache, die man einfach von so versteckte Kamerasendungen ja öfters kennt. Und er kann eben nichts anderes sagen als Blobby, Blobby, Blobby. Also irgendwie ist dieses ganze Setting so cursed. Und von da an ist aber Mr. Blobbys Fame außer Kontrolle geraten. Und zwar so sehr, dass es wirklich so ultra viel Merch gab. Mr. Blobby ist dann so ein regelmäßiger Sidekick in dieser Late-Night-Show der BBC geworden. Es gab Mr. Blobby in allen Varianten, Videospiele. Es gab sogar einen eigenen Mr. Blobby-Freizeitpark. Er ist wirklich vermehrt in Kontexten dann auch aufgetreten für Kinder. Also er wurde dann tatsächlich das, was er ursprünglich mal parodiert hat. Und rausgekommen ist dann einfach so eine super creepy Kinderfigur, vor der irgendwie ganz, ganz viele Kinder aus Großbritannien ultra Angst hatten. Und dann haben sie das Cinematic Universe von Mr. Blobby auch erweitert mit einer Mrs. Blobby und einem Kind, was irgendwie auch Mr. Blobby hieß. Also es war dann in Großbritannien ein totaler Hype, so sehr, dass Mr. Blobby sogar in seriösen Nachrichtensendungen Interviews gegeben hat.
Was? And Blobby Mania has hit Britain in a big way. How has it changed your life?
Oh, Blobby.
You find it difficult to walk to the supermarket.
Ist das nicht gruselig irgendwie?
Mega über. Griffig und diese Stimme auch.
Ist wie so ein hochgepitchter Roboter irgendwie. Blabbi, blabbi, blabbi.
blubbi.
Aber auch noch so eine tiefe Lage da drunter.
Genau,
ne?
Und er fässt der Moderatorin wirklich ins Gesicht. Also, diese Figur ist wirklich auf Chaos aus. Hat dazu geführt, dass irgendwie eine ganze Generation an 90er-Jahre-Kindern in Großbritannien traumatisiert wurden. Ich habe nochmal so ein bisschen geguckt, wie das so im Feuilleton besprochen wurde und habe da einen sehr interessanten Ausschnitt gefunden aus der New York Times, die geschrieben hat, Mr. Blobbys Aufstieg zum Star hat besorgte Kommentare darüber hervorgerufen, wofür er steht. Einige Kommentatoren nannten ihn eine Metapher für eine Nation, die weich im Kopf ist. Andere sahen in ihm einen Beweis für die tief verwurzelte Vorliebe Großbritanniens für Müll.
So. Vernichtend.
Also vernichtend, aber war ein totaler Hype und gipfelte eben jetzt in der Story, in die ich jetzt so ein bisschen tiefer eingedrungen bin noch, nämlich darin, dass Mr. Blobby einen Song rausgebracht hat, der auch, Überraschung, Mr. Blobby hieß.
Dann kommt er da so rein mit seiner tiefen Stimme.
Ja, genau, mit so einem Kinderchor. Also es ist irgendwie super, super creepy, super cursed, aber ein absoluter Erfolg gewesen. Die Single stieg tatsächlich Ende 1993 in die UK-Charts auf Platz 3 ein und erreichte in der zweiten Woche bereits Platz 1. Okay. So, jetzt kommt es zu einem kleinen Eklat. Mein Tipp heißt ja, ich habe es am Anfang angekündigt, Mr. Blobby versus Take That. Jetzt ist es so, dass in der folgenden Woche Take That, die ja Anfang der 90er Jahre die Boyband überhaupt waren, mega Erfolg mit Gary Barlow, Robbie Williams, die haben ebenfalls eine Single rausgebracht und Mr. Blobby von Platz 1 verdrängt mit dem Song Babe. Da hören wir auch nochmal kurz rein.
Muss sein.
Muss sein.
Vielleicht ist es Blasphemie, aber ich fand Mr. Blobby catchy.
Ja, es ist am Ende eine Geschmacksfrage. Ich bin auch eher auf der Seite von Mr. Blobby, auch wenn der Song ehrlich scheiße ist. Babe von Take That machte jedenfalls den Anschein, dass dieser Song in dem Jahr Nummer 1 Hit in Großbritannien an Weihnachten sein wird. Und das ist ja in Großbritannien immer das Ding überhaupt. Super wichtig in der Branche. Wer ist auf Platz 1 am Heiligen Abend? Weil man da eben am meisten irgendwie verdient. Und das wird popkulturell total aufgeblasen. Es wird von allen Radiosendern abgefeiert da vor Ort. Und jetzt standen eben einfach diese hübsche junge Boyband mit Robbie Williams und Gary Barlow in Konkurrenz mit diesem Mr. Blobby Weird Character. So, da haben wir auch schon mal in den Tabs drüber gesprochen, über diese Nummer 1 Manie. Bei dem Last Christmas Tab war das, glaube ich. Da ging es ja auch darum, dass da wirklich alle sich irgendwie drum reißen, an Weihnachten Nummer 1 zu sein, weil die sich ja dann einreihen in die Geschichte. Also ich habe nochmal geguckt, wer war in den UK denn schon mal an Weihnachten auf Platz 1? Und da liest man dann halt wirklich solche Titel wie Bohemian Rhapsody, Band Aid, Do They Know It's Christmas, I Will Always Love You, Whitney Houston, Earth Song, Michael Jackson, die Pet Shop Boys mit Always On My Mind. Also wirklich einfach nur so die größten Hits, ja, die irgendwie auf, also jetzt mal abgesehen von Michael Jackson, Earth Song, die auf keiner Party heute noch fehlen dürfen. Da, ja, steht jetzt plötzlich Mr. Blobby in der Tür.
Will sich da auch einreihen.
Will sich da auch einreihen. Das wollen natürlich Take That verhindern. Und stand nun aber eben in Konkurrenz mit diesem durchgeknallten Charakter, Mr. Blobby, haben aber tatsächlich Mr. Blobby knapp kurzzeitig überholt und waren sich der Nummer 1 schon fast sicher, was sie dann bei einem Live-Auftritt bei Top of the Pops auch gefeiert haben, indem sie Mr. Blobby parodiert haben und quasi gesagt haben, dass sie ja jetzt Nummer 1 sind. Da schauen wir auch nochmal rein.
Oh, wow, ausgeteilt.
Christmas is on its way. Can we finish with something festive?
Definitely. I've got
Carol. Just can't get the stars nowadays, can you? Good night.
Aber das wird schon ein bisschen giftig, ein bisschen verbittert.
Ich fände das so funny, dass diese 5 huge Popstars irgendwie so einen Kleinkrieg haben mit dieser ausgedachten Fantasiefigur, die irgendwie einen scheiß Song hat, aber irgendwie den Nerv der Zeit getroffen hat und die da so dagegen Mr. Blobby giften.
Ich meine, da hätten sie ja eigentlich drüber stehen können.
Eigentlich ja.
Oder?
Und sie haben schon gedacht, dass sie jetzt eben gewonnen haben, aber es kam tatsächlich anders. In allerletzter Sekunde hat Mr. Blobby aufgeholt und wurde tatsächlich an Weihnachten in Großbritannien die Nummer 1. Also, Take That wurde geschlagen von dieser durchgeknallten Puppe mit diesem beschissenen Song, aber es war ein absolutes Kulturphänomen da.
Es ist krass, es kommt mir vor, wie so ein, als wäre das geskriptet, ne? Als würde sich so der erschlagene Feind gerade nochmal hochkommen, so im Hintergrund, während die anderen schon feiern und jubeln.
Voll. Dieser Sieg von Mr. Blobby gegenüber Take That hat tatsächlich sehr hohe Wellen geschlagen. MTV hat damals ein Statement verfasst und rausgegeben, offiziell, in dem sie gesagt haben, Mr. Blobby is trying to kill music. Might be the worst song of all time.
Wow.
The Telegraph hat den Song als worst Christmas number one of all time gerankt.
Wahrscheinlich auch fair.
Ist wahrscheinlich auch fair. Aber es sorgt tatsächlich bis heute dafür, dass Gary Barlow von Take That immer noch in Interviews, selbst obwohl es schon 20 Jahre her ist, immer noch darauf angesprochen wird und bis heute stinkbeleidigt ist.
Hört doch jetzt mal auf mit diesem Blobby.
Mit Mr. Blobby, wie er hier auch in einem Interview nochmal bekundet.
I want to know if you're still bitter about the fact that Mr. Blobby got to number one instead of Babe.
Very bitter. It's a travesty.
I know. It felt wrong. It felt like you were robbed.
We were.
Yeah.
Yeah. Completely robbed. You know, I can't remember what it was now. It was something like, it was while I was on X Factor, Mr. Blobby turned up on a show and I had a right good dig at him. Dragged him off the stage.
Er erzählt von einer Szene in einer Talkshow. Er sagt gerade X Factor, ich habe nochmal nachrecherchiert, es war nicht X Factor, es war eine andere Sendung, nämlich die Alan Carr Show, eine Late Night Show, in der Gary Barlow zu Gast war vor ein paar Jahren und sie haben als Überraschung Mr. Blobby reinkommen lassen. Und man hat ja gerade in dem Interview noch so ein bisschen gehört, er sagt, er ist wirklich still bitter und er wurde beraubt von Mr. Blobby um seinen Nummer 1-Hit. Und er war so sauer, dass er tatsächlich diese unschuldige, creepy Mr. Blobby-Figur im Studio verprügelt hat und an den Füßen rausgezogen hat. Und zwar wirklich so, also es war nicht so richtig gestaged, glaube ich, weil er hat tatsächlich ihm ein Bein abgerissen. Und man hat die Person, die unter dem Kostüm war, hat man dann so das normale Bein gesehen. Nein. Also er ist wirklich komplett wild gegangen.
Das finde ich so krass daran, weil Mr. Blobby ist eine Fantasiefigur. Da ist gerade ein echter Mensch drin, der nichts mit Mr. Blobby zu tun hat und wird so in die Rippen getreten von Take That.
Ja, ich habe die Szene nochmal hier. No. Da reißt er das Bein ab. Also er kickt ihn wirklich mit aller Gewalt.
All die Jahre Therapie und was hat's gebracht?
Ja, wirklich. Also ich fand es so eine interessante Fehde, wie man sich so 20 Jahre lang mit so einer Fernsehpuppe streiten kann, die an sich schon irgendwie creepy ist und auch over, weil das habe ich dann nämlich auch rausgefunden, dass das auch schon der Peak war von Mr. Blobby, dieser Weihnachtshit. Er hat tatsächlich danach noch ein ganzes Album rausgebracht, also er war noch motiviert weiterzumachen, aber das floppte total und nach ließ dann auch der Hype selbst in Großbritannien nach und Mr. Blobby blieb ein Phänomen der 90er Jahre. Es gibt ab und zu heute nochmal so ein paar Nostalgie-Gastauftritte hier und da in anderen Shows, wie eben auch hier, wenn man dann nochmal diese Geschichte irgendwie rauskramt und es gibt heute sehr unterhaltsame Compilations, also so Watch Mojo UK hat so die 10 Most What the Fuck Moments von Mr. Blobby irgendwie zusammengerankt und so. Also da kann man nochmal sehr viele Tabs öffnen und sehr schöne Stunden auf YouTube verbringen, wie ich jetzt hier neulich im Hotel, als wir unseren Auftritt abgesagt haben und ich allein im Hotel gesessen habe, habe ich ganz viel Mr. Blobby Videos angeguckt. Also er existiert hier und da noch. Was ich noch gefunden habe, ist, dass das Originalkostüm irgendwann auf eBay verkauft wurde und der Freizeitpark heute leer steht, aber noch existiert. Also man kann da in so einen Wald gehen und da ist jetzt diese ohnehin schon creepy Blobby-Figur mit einer ohnehin schon creepy Blobby-Welt, steht jetzt noch leer und ist total verwildert und es sieht aus wie so Blair Witch Project, wenn man da reingeht.
Das ist ja so ein bisschen behind the scenes hier.
Ja.
Ich würde sagen, das ist ein Too Many Taps Betriebsausflug.
Auf jeden Fall. Da müssen wir wirklich mal hin. Ich finde sowieso, wir müssten mal mehr so rumreisen und den Taps nachreisen. Also Mr. Blobby's Fame wurde dann immer weniger. Es gab dann noch so auch so Negativschlagzeilen, auch wie so bei so einem Promi, wo der Promi-Status langsam nachlässt. Es gab eine Schlagzeile.
Was macht Mr. Blobby heute?
Was macht Mr. Blobby heute? Mr. Blobby war tatsächlich mal bei einem Auftritt und hat dann ein junges Mädchen zum Weinen gebracht,
Wow. Weil
er ihr Geburtstagskuchen auf den Boden geworfen hat. Und das hat Mr. Blobby für Negativschlagzeilen gesorgt.
Oh,
woraufhin er wieder verprügelt wurde vom Vater des Mädchens.
Ist da immer dieselbe Person drin in Mr. Blobby? Oder?
Das frage ich mich auch. Es muss so ein Wrestler-Typ sein, der dann auch so zurückschlagen kann. Ich weiß es nicht genau.
Die ganze Zeit nur kassiert.
Ja, also es ging dann bergab mit Mr. Blobby. Und das Einzige, was ich noch gefunden habe, ist, dass es nochmal eine ähnliche Situation gab, was die Weihnachtscharts in Großbritannien anging. Nämlich, dass Bob der Baumeister Mr. Blobby beerbt hat und auch den Nummer 1-Hit quasi gestohlen hat. Diesmal aber nicht Take That, sondern Westlife. Und die standen sich auch quasi wieder in einer Konkurrenz und die haben dann auch wieder negative Interviews gegeben über Bob the fucking Builder. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir diese ganzen Sachen anzugucken und hier nochmal zu teilen. Das war's dann aber auch von Mr. Blobby und die Tabs bleiben diesmal wirklich geschlossen, weil sonst kriegt man wirklich Angst.
Immerhin hast du jetzt eine Spardose, ne?
Genau, die habe ich jetzt. Die poste ich auch nochmal auf Instagram. Könnt ihr nochmal reinfolgen. Bei mir @MiguelRA. Caro findet ihr unter @CaroVorbs oder an unsere NDR-Adresse, die heißt toomanytabs@ndr.de. Da könnt ihr Themen loswerden, Anregungen, was auch immer. Und wie gesagt, auf Instagram könnt ihr das auch tun und die Mr. Blobby Spardose sehen. Ja, Robin, dann danke dir heute, dass du die Krankheitsvertretung für Caro gemacht hast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich hoffe, es war okay für dich.
Zu lange gezögert.
Ja, aber gut. Naja, wir sind ja auch ein ehrlicher Podcast. Wir wollen hier nichts schneiden. Wir machen hier heute unsere ehrlichen Gefühle. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, also es war zwar ganz toll heute, aber ich freue mich auch, wenn Caro nächste Woche wieder da ist. Das kriegen wir dann schon auch wieder hin, hoffentlich. Wenn ich mal krank bin, können wir ja vielleicht mal unsere Cutterin Henny mit dazu holen. Das wäre jetzt mal so ein bisschen nach und nach mal so die Leute, die im Hintergrund an Too Many Tabs arbeiten, auch mal hier zu Wort kommen. Dann haben wir jetzt noch unsere sehr liebgewonnene Tradition, dass wir am Ende einer jeden Folge uns nicht nur verabschieden, sondern auch noch in die Cross-Promo gehen. Und dafür haben wir bestimmt Caro Worps Stimme rausgeschnitten, die jetzt nochmal ganz schön sagt:
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Unser heutiger Podcast-Tipp hilft euch dabei, auf jeder Party noch so ein bisschen klugscheißen zu können, denn wir empfehlen euch heute den Podcast Flexikon mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Die haben wir euch ja schon öfters mal hier empfohlen und die haben immer sehr viel interessante, lustige, skurrile Themen über alles, was das Leben betrifft.
Und das ist hier die Frage.
Unsere Themen gehen von praktischer Lebenshilfe, wie zum Beispiel Angst vorm Zahnarzt oder vorm Heiraten, über skurrile Bereiche wie Körpergerüche oder legale Drogen, bis hin zu deepen Fragen, wie lernt man mit dem Tod umzugehen oder noch deeper, wie bleibe ich locker beim nächsten Frauenarztbesuch.
Wir lösen die Probleme, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr die überhaupt hattet, alle 2 Wochen im Flexikon, natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein. Nein, wir freuen uns auf euch. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worbs.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.